die Lösung unserer Beeinflussung. Rainer Roth, ein Kollege von der Fachhochschule, den wir seit Jahrzehnten schätzen, wegen seiner Arbeit.
Ja, Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, wer ich bin, das würde ich selber gerne wissen. Wenn ich jetzt hier einen Abschluss geben soll, über das, was ich war, dann müssten Sie, haben Sie einen Schlafzeit dabei. Ich bin jetzt seit 35 Jahren in der Fachschule, werde in 2 Monaten Versorgungsempfänger sein und der Menschheit aus der Tasche liegen. Das habe ich ja vorher auch schon gemacht. Mein Schwerpunkt ist Hartz IV, allgemein auch ökonomische Fragen von Arbeitslosigkeit bis Staatsfinanzen. Dazu habe ich einiges gemacht. Ich bin nicht nur an der Fachschule aktiv, sondern auch zum Beispiel im Rhein-Main-Bündnis gegen Sozialabbau und Billiglöhne. Das hat sich gegründet gegen Hartz IV, also lange bevor Hartz IV verabschiedet wurde. Und wir waren auch maßgeblich an den bundesweiten Protesten beteiligt. Ansonsten bin ich seit 15 Jahren Vorsitzender eines Vereins, der Klartext heißt.
Und der Klartext spricht.
Manche nennen mich den Präsidenten. Der Verein hat das Motto, dass die Grenzen nicht zwischen den Völkern verlaufen, sondern zwischen oben und unten. Und in diesem Zusammenhang haben wir eine Fülle von Aktionen gemacht, Flugblätter, Veranstaltungen und so weiter. Ansonsten habe ich so viel gemacht, dass ich, es würde Sie nicht interessieren momentan. Ich möchte jetzt zum Thema kommen, wenn ich das darf.
Ja, vielleicht noch einen Satz, denn der Hintergrund ist doch wichtig, die Empfangsantennen werden verschärft, wenn man etwas mehr weiß. Es gab ja etwas, was sozusagen Programm war in deinem ganzen Schatten, das heißt sozusagen Duwa. Sag doch mal was zu Duwa. Das ist ja die Opposition zu der großen Welle Tunis, die mal entstanden war irgendwann. Und vielleicht solltest du da noch ein paar Worte dazu sagen.
Ja, gut, ich habe ja auch in Frankfurt studiert. Das hat mir weitgehend nicht gefallen, weil es eben rein theoretische Auseinandersetzung war. Heute lese ich lieber Zeitungen als Bücher, muss ich sagen. Diese Verbindung zwischen Theorie und Praxis oder die Untersuchung der konkreten Verhältnisse und dann die Erklärung der Zusammenhänge, in denen diese Verhältnisse stehen, das hat mich seit dem Ende des Studiums halt am meisten fasziniert. Und Mitte der 70er Jahre habe ich eben, obwohl ich keine Ahnung von Sozialismus hatte, angefangen, mich mit Sozialhilfe zu beschäftigen, mit dem Ziel, einen sozialen Leitfaden, dass ein sozialer Leitfaden entsteht, sodass also das Wissen, was an Fachhochschulen existieren sollte, eben auch in die Gesellschaft getragen wird. Und deswegen haben wir uns Zuwachs genannt, also nicht nur aufnehmen, sondern auch was tun, dass Studierende, einschließlich mir, dann eben auch gesellschaftlich aktiv sein können und nicht nur so passive, nicht nur aus Ohren bestehen, sondern auch Füße haben und Münder. Das Zug stand daran, dass wir Wissen verbreiten wollten. Wir haben ja früher die Leitfäden auch vor den damaligen Sozialstationen verkauft. Wir haben die Leitfäden im ganzen Bundesgebiet verbreitet. Inzwischen sind es ungefähr 350.000 Exemplare, die von allen Leitfäden, die wir erstellt, die Studenten auch erstellt haben, die Firmenarbeiten als Leitfäden. Und das hat dazu beigetragen, dass das Selbstbewusstsein derjenigen, die das gelesen haben, gestiegen ist. Also die konnten dann auch eher was tun. Wir tun ja was, damit andere auch eher was tun können.
Ja, und vielleicht sagst du noch ein paar Worte, wie du jetzt zu diesem speziellen Kinderthema gelandet bist, denn das war ja nicht von Anfang an so spezialisiert bei dir.
Ja, das ist richtig. Das hat auch praktische Gründe. Mein Ziel oder eines meiner Ziele besteht darin, dass der Eckregelsatz sich deutlich erhöht wird. Das sind für mindestens 500 Euro. Und mit dieser Forderung, die wir auch gut begründet haben, von der Richtung Stuttgart aus, da sind wir auch in der sozialen Bewegung aktiv, nur haben sich die Machtverhältnisse etwas verschoben, weil die ganze Bewegung gegen Hartz IV ist auch stark eingeschlafen. Hartz IV gibt es nun mal, gibt es viele von individuellen Kämpfen, die sich in Zahlungen, Gerichtsverfahren, Widersprüchen und so weiter ausdrücken. Aber eben die Gesamtbewegung ist mehr oder weniger eingeschlafen und da muss man sehen, ja, was ist momentan eben im Gespräch, und das ist halt die Kinderarmut. Und von daher haben wir das zum Schwerpunkt genommen im Rhein-Main-Bündnis, aber verbinden das mit dem Ziel, eben den Eckregelsatz auf 500 Euro zu erhöhen, aber auch mit Forderung nach einem gesetzlichen Mindestlohn, der kein Armutslohn ist, so wie 7,50 Euro ein Armutslohn sind. Wir sind für mindestens 10 Euro.
Ja, dann schreibt mal ein in deinen Bildern.
Ja, ich sag mal kurz, die Gliederung. Ich fange an mit der Kinderarmut, dann geht es um die Armut der Eltern, dann darum, ja, warum das alles so ist und natürlich immer, was man auch fordern sollte. Bei der Kinderarmut regt mich persönlich am meisten auf, dass die Regelsätze für Schulkinder durch die Hartz-IV-Parteien gesenkt worden sind. Das ist zwar im Allgemeinen bekannt, aber was es bedeutet, spielt in der Diskussion eigentlich überhaupt keinerlei Rolle. Schulkinder, das heißt Kinder zwischen 7, also von 7 bis 13, bekommen heute genauso viel wie Säuglinge. Vor Hartz IV bekamen sie noch 20% mehr als Säuglinge. Es gibt jetzt Kritik daran, die Bundesregierung lenkt die Aufmerksamkeit darauf, dass die Eltern eben das Geld, was ihnen zur Verfügung gestellt wird und was das Existenzminimum abdecken soll, dass sie das nicht an die Kinder weitergeben. Es wird zum Beispiel gesagt, das ist schon in der Bildzeitung von einem Pastor, der im Zentralrat der Evangelischen Kirche Deutschlands ist, Peter Hahn, der hat gesagt, man muss damit rechnen, dass die Eltern das Geld, was Kindern, wenn die Kindern mehr Geld geben würden, dass sie das für Schlachtbildschirme verwenden oder eben vertrinken. Damit wird davon abgelehnt, dass die Bundesregierung selber den Kindern weniger Geld gegeben hat und nicht etwa die Eltern sind, die den Kindern Geld entzogen haben. Geld entziehen bedeutet, dass auch die Mittel für Essen und Trinken Schulkindern entzogen wurden. Vor Einführung von Hartz IV waren im Regelsatz 2,82 Euro pro Tag für ein Schulkind unter 14 Jahren im Regelsatz enthalten. Also ein Kind zwischen 7 und 13, heute sind es nur noch 2,28 Euro. Man hat also Kindern Geld für Essen und Trinken entzogen. Warum nun brauchen Schulkinder mehr Geld als Säuglinge? Das ist eine Frage, die muss man stellen, weil eben die Bundesregierung behauptet, sie brauchen genauso viel. Kinder im Alter zwischen 7 und 13 haben einen Bedarf an 2050 Kilokalorien Energiezufuhr pro Tag. Bei Kindern unter 7 sind es nur 1250 Kilokalorien. Das bedeutet, dass ab dem 41. Schulalters Mangelernährung vorprogrammiert ist. Es gibt eine Untersuchung vom Forschungsinstitut für Kinderernährung in Dortmund, wonach ein Mensch im Allgemeinen 2,16 Euro pro 1000 Kilokalorien braucht, um sich gesund ernähren zu können. Dieser Betrag geht davon aus, dass der Energiewert aller Lebensmittel restlos verbraucht werden kann. Wenn ich allein sehe, was ich wegschmeißen muss, weil ich es nicht aufessen konnte, oder weil es verfallt gerade überschritten wird, sind das eine Fiktion. Früher in der Sozialhilfe schlug man 8% für Schluss und Verdacht zu, das war aber auch schon eine Kürzung. In den 70er Jahren waren es 20%, die für Schluss und Verdacht zugeschlagen wurden, sodass also die wirkliche Summe, die man braucht, mindestens 2,33 Euro, also bei diesen 8% wäre. Man kann also davon ausgehen, dass der Kalorienbedarf von Kindern unter 7 Jahren mit dieser Summe für gesunde Ernährung einigermaßen gedeckt ist, aber ab dem Schulalter eben nicht mehr. Die Energiezufuhr soll ja das Wachstum fördern. Wachstumsperioden bei Kindern gibt es, soweit ich informiert bin, zwischen 5 und 7 Jahren und dann zwischen 11 und 13 oder also auch später noch. Das Gewicht nimmt zu. Je je schwerer ein Mensch ist, desto mehr Kalorien braucht er an Energiezufuhr. Das wird bei Autos, wird es akzeptiert, bei Kindern aber nicht. Das ist meiner Meinung nach, wenn man anfängt, da alleine über diese Tatsache nachzudenken, dann begreift man viel besser, was Sozialstaat bedeutet. Ja, dazu muss man noch sagen, auch der Wachstumsbedarf von Kindern über 18 ist ebenfalls gestrichen worden. Früher wurde anerkannt, dass Kinder ab 14 bis 18 90% im Erkältungsbedarf bekommen. Heute sind es nur noch 80%, das heißt, sie bekommen genauso viel wie diejenigen, die ausgewachsen sind. Auch hier war früher der Wachstumsbedarf eben das Motiv dafür, einen höheren Regelsatz anzuerkennen. Nun, die Bundesregierung hat den Bedarf jetzt gleichgesetzt. Wie begründet sie das? Wenn man diese Begründung liest, dann kann einem schlecht werden. Es gibt nur Behauptungen, die in ein, zwei Sätzen bestehen. Ansonsten, es sind Verkündigungen. Es sind Verkündigungen von oben. Die erste Begründung war, damit werden die Leistungen für Familien gerechter verteilt. Also die Gerechtigkeit soll der Grund sein. Warum man den Wachstumsbedarf von Kindern nicht mehr anerkennt, das soll gerecht sein. Wenn die Bundesregierung funktioniert, dass ältere Kinder unverhältnismäßig mehr bekommen haben als jüngere Kinder, die spielen also Kinder untereinander aus, in Wirklichkeit wird mit Gerechtigkeit Mangelernährung begründet. Dann die zweite Begründung, es gab eine Anfrage im Bundestag, die auch auf unsere Aktivitäten zurückzuführen war, warum das gemacht worden ist. Und die Bundesregierung hat gesagt, ich zitiere, die Einteilung der Altersklassen bis unter 14 Jahre entspricht international anerkannten wissenschaftlichen Verfahren. Es soll also wissenschaftlich sein, dass der Energiebedarf von Kindern, also der Wachstumsbedarf von Kindern nicht mehr anerkannt wird. Das soll Wissenschaft sein. Wie kann man so einen Schwachsinn behaupten? Das geht nur dazu, jede Frage abzublocken. Man sagt eben, hier fängt die Wissenschaft an, also muss doch alles klar sein. Was Tatsache ist, in der OECD, also der Organisation für ökonomische Entwicklung und Zusammenarbeit, die alle Industriestaaten umfasst, ist diese Einteilung von 0 bis 15 normal. Nur, wie kommt diese Einteilung zustande? Das ist gesetzt durch die Regierung. Also die versammelten Kanzler und Ministerpräsidenten haben das beschlossen. Wissen von Wissenschaft ist da auch nicht zu spüren. Das ist einfach nur dummes Zeug. Wenn man in die Vergangenheit zurücksieht, in der Weimarer Republik, auch zur Zeit des Faschismus, bis zur Einführung des Bundessozialhilfegesetzes, war es üblich, die Richtwerte für Kinder im Alter von 0 bis 16 Jahren zu geben. Das heißt, da wurden die Bedarfe auch gleichgesetzt. In diese Zeit kehrt man heute zurück. Hartz IV ist also in diesem Punkt ausgesprochen reaktionär, rückwärtsgewandt. Das Bundessozialhilfegesetz hat ab dem Jahr 1962 zum ersten Mal überhaupt den Entwicklungsbedarf von Kindern anerkannt. Da wurden Altersgruppen zum Beispiel von 0 bis 3, 3 bis 6, 7 bis 11 und so weiter, 11 bis 14 wurden akzeptiert. Die genau diese unterschiedlichen Bedarfe widerspiegelt, das wurde im Laufe der Geschichte der Bundesrepublik nach und nach also geklärt und zusammengefasst, 0 bis 7, 7 bis 14 und so weiter. Und heute hat man eben 0 bis 14 und 14 bis 18. Das Mindeste, was jetzt zu fordern wäre, ist eine Erhöhung des Regelsatzes von Schulkindern um 20%, also die Rückkehr zum früheren Zustand und die Erhöhung des Regelsatzes von 14- bis 18-Jährigen auf 312 Euro, also 90% des Eckregelsatzes, statt jetzt 80% des Eckregelsatzes. Ein anderes Thema, was die Kinderarmut betrifft, ist eben die gesunde Ernährung. Das Thema ist über das Mittagessen in Ganztagsschulen aufgekommen. Man hat eben festgestellt, dass Kinder aus Hartz-IV-Familien aus Ganztagsschulen abgemeldet werden, weil eben die Eltern das Mittagessen nicht bezahlen können oder dass sie das Mittagessen zu sich nehmen, ohne es zu bezahlen und dann vom Mittagessen ausgeschlossen werden oder dass sie sich von vornherein gar nicht anmelden und hungrig am Unterricht teilnehmen. Und diese Geschichte wurde zum Thema, ist auch für die SPD, für die CDU ein Thema. Inzwischen gibt es 5 Bundesländer, in denen bei einem Eigenanteil von 1 Euro die Differenz zu den tatsächlichen Kosten des Mittagessens bezahlt wird. Die anderen Bundesländer interessiert es nicht. Hessen hat ab 1.1. eingeführt, Frankfurt hat es vorher schon eingeführt, nur selbst, und damit jetzt wird gesagt, ja, jedes Kind soll eben und so weiter. Also es geht aber nur für Ganztagsschulen und die Kindergärten geht es auch noch nicht. Also es ist Pflichtwerk. Und außerdem, das Mittagessen ist schön und gut, also warum ist Mittagessen schön und gut, was ist mit dem Frühstück, was ist mit Pausenbrot, Hartz IV sieht kein Pausenbrot vor, Hartz IV kennt nur Frühstück, Mittagessen und Abendessen, aber kein Pausenbrot. Viele Kinder aus Hartz IV-Familien gehen ohne Frühstück in die Schule, also es ist Pflichtwerk. Und diejenigen, die nicht an Ganztagsschulen sind, bekommen eben kein warmes Mittagessen. Ich sag mal, was im Regelsatz enthalten ist für ein Kind unter 14. 2,28 € für Ernährung pro Tag gliedern sich auf in 89 Cent für Frühstück und jeweils 1 € sonst was für Mittagessen und Abendessen. Sie können ja mal versuchen, sich mit diesen Beträgen zu verpflegen oder ein Kind zu verpflegen. Das funktioniert nicht. Das funktioniert weder bei Kindern noch bei Erwachsenen, bei denen die Summen etwas höher sind. Es gibt Angaben darüber, was das habe ich ja schon angesprochen, was ein Kind mindestens braucht. Ein Kind von 7 bis 13 braucht mindestens das Doppelte von dem, was im Regelsatz enthalten ist. Mindestens das Doppelte. Und ältere Kinder ebenfalls. Kinder unter 7 kommen noch, also eine gesunde Ernährung, das geht gerade. Auch das zeigt, dass eben der Regelsatz für Schulkinder oder für Kinder über 6, dass er erhöht werden muss. Ein weiteres Problem, was diskutiert wird, sind die Schulkosten. Mit Einführung von Hartz IV wurden die Schulkosten nicht mehr anerkannt. Das wird leider etwas verdeckt, weil üblicherweise wird gesagt, dass 1,63 € pro Monat für Schulkosten im Regelsatz enthalten werden. Das ist aber der Betrag für Schreibwaren. Also wenn man mal einen Brief schreibt oder mal was malen will und so weiter, dann braucht man Papier. Dass die Summe ist dafür vorgesehen, nicht für Schulkosten. Die Schulkosten bestehen auch in etwas für anderen Dingen als nur in der Bezahlung von Schreibwaren. Es ist gar nicht mehr drin. Schon allein daran kann man es sehen, dass eben die Regelsätze für Schulkinder nicht höher sind als die von Kindern vor Schuleintritt. Wenn die Summe nicht steigt, wie sollen denn dann Schulkosten im Regelsatz enthalten sein? Das geht überhaupt gar nicht. Früher gab es einmalige Beihilfen in der Sozialhilfe, die wurden zusätzlich zum Regelsatz bezahlt. Wenn aber der Regelsatz gekürzt wird, wie können dann noch die einmaligen Beihilfen pauschal drin enthalten sein? Das geht nicht. Es sind keine Schulkosten mehr im Regelsatz enthalten. Und das ist auch Absicht. Ich werde nachher nochmal auf die Gründe zu sprechen kommen, warum das alles so ist, weil erstmal muss man nur die Empörung wecken, dass es so ist, aber die Empörung wird meiner Meinung nach viel zu wenig geweckt darüber. Draußen liegt ein Schulplatz. Wir fordern in Frankfurt die Einrichtung eines kommunalen Schulfonds. Die Stadt Frankfurt hat es abgelehnt. Ich habe beim Brief an die Petra Roth geschrieben, sie hat zurückgeschrieben, dass das schon völlig reichen würde und schon praktisch die Grenzen ihrer finanziellen Möglichkeiten übersteigen würde, dass die Mittagessen bezuschusst wird und ein kommunaler Schulfonds, der wäre sich schon dafür, er sollte sich aber auch Spenden finanzieren. Das heißt, hier wird ein notwendiges Bedürfnis von Schulkindern wird nicht mehr anerkannt, sondern wird in die Eigenverantwortung verlagert, wohin es gar nicht gehört. Und das bei dem ganzen Geschäft darüber, dass also gerade die Kinder aus unteren Schichten gefördert werden müssen. Die Förderung besteht darin, dass die Schulkosten gestrichen wurden und dass der Regelsatz gesenkt wurde. Und diese einfache Tatsache, das ist das, was mich aufweckt, die wird hier in dieser müden Öffentlichkeit, wird sie eigentlich überhaupt nicht genutzt, um die Widersprüche zuzuspitzen und dadurch auch den Druck zu erhöhen, dass sich was ändert. Also ich bin auch in diesem Punkt für Klartext, aber nicht nur in diesem. Man redet ja im Allgemeinen von Fördern. Was soll das Fördern bedeuten, wenn das Fördern in der Aberkennung der Schulkosten und in der Aberkennung des Wachstumsbedarfs besteht? Aber das ist genau das Fördern, was die Bundesregierung meint. Beziehungsweise die Kräfte, die hinter der Bundesregierung stehen, die Bundesregierung ist ja nur der vorgeschobene Posten des Kapitals, Fördern besteht im Allgemeinen in der Senkung von Leistungen und konkret bei Kindern heißt es eben die Senkung, ja, eben die Aberkennung des Wachstumsbedarfs und die Aberkennung von Schulkosten. Das ist also Fördern im Sinne des Kapitals, weil es den Arbeitsanreiz der Eltern erhöht, natürlich nicht der Kinder, sondern der eiserne Hüll, die stärker unter Druck kommt und dadurch eher eben auch auf dieser Schiene dazu motiviert, das heißt da fehlt Anreize, dazu angereizt werden sollen, eben auch Armutslöhne in Anspruch zu nehmen. Die Ernährung, Schulkosten, das ist ja nur ein Ausschnitt aus den Lebensverhältnissen von Kindern im Hartz-IV-Bezug. Man sagt, dass etwa 1,9 Millionen Kinder unter 15 sind jedes sechste Kind von Hartz-IV leben. Dazu muss man die Dunkelziffer zählen. Das ist nochmal die Hälfte der offiziell registrierten, als arm registrierten Kinder. Man kommt also auf etwa jedes vierte Kind, was auf Hartz-IV-Niveau in Deutschland lebt. Außer dieser Sache mit den Schulkosten kann man noch am Rande erwähnen, dass für ein Kind unter 14 8,47 Euro im Monat für Verkehrsmittel, für öffentliche Verkehrsmittel bezahlt werden. Also das heißt nicht für eine Juniorkarte. Und 3,78 Euro für Sport und Freizeit. 3,78 Euro für Sport und Freizeit. In diesen Beträgen steckt schon drin, dass Kinder aus dem gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen werden. Die Ausgrenzung ist mit Hartz IV vorprogrammiert. Meiner Meinung nach darf man aber die Armut der Kinder nicht isoliert von der Armut der Eltern sehen. Wir über Kinderarmut gesprochen. Es ist logisch, wenn das Niveau der Leistung für die Eltern so bleibt, wie es ist, und nur das Niveau für Kinder erhöht würde, dann würde es Eltern geben, die den Mangel bei sich eben ausgleichen, weil es für die Kinder was wegnehmen. Das liegt in der Natur der Sache. Obwohl man ja oft hört, dass eigentlich das Gegenteil von weiter verbreitet ist, dass eben gerade Mütter verzichten, damit sie ihren Kindern das zukommen lassen, was ihnen der Staat entzogen hat. Oder eben Verwandte. Es gibt eine Reaktion jetzt auf das Problem Kinderarmut. Die SPD kümmert sich jetzt besonders um die Kinderarmut. Es gibt eine Kommission Kinderarmut. Diese Kommission hat vor wenigen Tagen einen Entwurf vorgelegt, den sie beim Parteivorstand einreicht. Und ich sage mal was zu den Vorschlägen zur Bekämpfung der Kinderarmut. Die erste Sache ist, das Existenzminimum von Kindern muss gesichert sein. Da kann man nur zustimmen. Bisher geschieht das zum Beispiel durch die Regelsätze für Kinder im Arbeitslosengeld II. Also diese Partei behauptet, dass dieser Regelsatz, der gekürzt worden ist, das Existenzminimum von Kindern sichert. Das ist einfach unfassbar. Dann wird gesagt, der Regelsatz von Kindern müsste überarbeitet werden, aber nicht in der Weise, dass er auch nur irgendwie erhöht werden müsste, sondern er muss auf eine andere Grundlage gestellt werden. Er soll nicht mehr Prozentsatz des Eckregelsatzes sein, sondern auf eigenen Erhebungen über die Verbrauchsausgaben für Kinder beruhen. Gut, es wird überhaupt nicht von der Notwendigkeit der Erhöhung gesprochen. Wenn man solche Erhebungen macht, kann es auch zu einer Senkung der Kinderregelsätze führen. Dann wird gesagt, dass der Kinderzuschlag weiterentwickelt werden muss. Das ist die wichtigste Maßnahme der Bundesregierung, also der Großen Koalition gegen Kinderarmut, der Kinderzuschlag. Der Kinderzuschlag ersetzt Hartz-IV-Leistung durch einen Zuschlag, also eine Erhöhung des Kindergelds. Kinderzuschlag ist ein Zuschlag auf das Kindergeld. Dadurch kommen Kinder eben aus dem, beziehungsweise die Familien, aus dem Hartz-IV-Bezug heraus, bleiben aber auf demselben Niveau, ungefähr auf demselben Niveau, auf dem sie vorher schon waren. Das als Bekämpfung der Kinderarmut zu bezeichnen, ist reine Rostbeuterei, weil die soziale Lage sich überhaupt nicht verändert. Außerdem gilt das nur für Erwerbstätige, weil die Eltern müssen sich selbst unterhalten können. Das ist die Voraussetzung. Das heißt, sie müssen ihre eigenen Regelsätze durch Erwerbseinkommen verdienen. Der Kinderzuschlag gilt also nur für Erwerbstätige. Und das als Bekämpfung der Kinderarmut im Allgemeinen anzusehen, ist sowieso schon mal Schwachsinn, weil die Mehrheit der 2 bis 4 eben keine Erwerbstätigen, immer noch keine Erwerbstätigen sind. Also es ist praktisch ein indirekter Lohnzuschuss noch, dass staatliche Leistungen erhöht werden, damit eben Armutslöhne aufgestockt werden können. Das versteckt sich eigentlich im Wesentlichen dahinter. Das stimmt gegen den Kinderzuschlag. Der Kinderzuschlag steht gegen die Forderung nach Erhöhung der Regelsätze und ist nur eine Verlagerung. Es hat nur einen kleinen Vorteil, wenn man den Kinderzuschlag bekommt, ist man eben aus dem Hartz-IV-Bezug draußen und das hat schon Vorteil. Also das kann ich durchaus, dem kann ich durchaus was abgewinnen. Ja, dann sage ich noch was zur Linkspartei, weil die Linke hat in einer Wahlkampfbroschüre ebenfalls Vorschläge zur Bekämpfung der Kinderarmut gemacht. Hier wird die Erhöhung des Kindergeldes verlangt, beziehungsweise eine Kindergrundsicherung. Die weiterführenden Ziele sind eine Kindergrundsicherung für alle Kinder. Das würde bedeuten Kindergeld für alle, unabhängig vom Einkommen. Hier steht jetzt Kindergelderhöhung nur für Kinder von Bedürftigen, also einkommensabhängig, wobei nicht klar ist, wie hoch das Einkommen sein soll. Meiner Meinung nach ist die Erhöhung des Kindergeldes kein Weg, um Kinderarmut zu bekämpfen. Gut, ich muss ein bisschen ausholen. Das Kindergeld ist letztlich eine Lohnsubvention für diejenigen, die arbeiten. Für diejenigen, die nicht arbeiten, ersetzt es eben andere staatliche Leistungen, also bedürftigkeitsabhängige Leistungen. Im Lohn müssten normalerweise die Kosten der Reproduktion der wahren Arbeitskraft enthalten sein, sind sie aber in immer geringerem Maße. Deswegen sind die Arbeitgeberverbände ohne weiteres dafür zu begeistern. Sie fordern es seit vielen, vielen Jahren, dass das Kindergeld verdoppelt wird. Das Kindergeld soll nach Meinung der Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände auf 300 Euro erhöht werden. Wenn jetzt eine linke Partei in dasselbe Haus stellt, natürlich nicht aus denselben Gründen, als Lohnzuschuss, sondern weil es den Kindern zugute kommen soll, dann muss man wenigstens muss man darauf eingehen, dass damit ein Lohnzuschuss gegeben wird und die Unterhaltungskosten für Kinder aus dem Lohn damit ausgeklammert werden können. Wenn es zum bedingungslosen Grundeinkommen für Kinder kommt, würden Kinder aus dem Lohn völlig ausgeklammert und das würde Lohnsenkungen ermöglichen. Wenn man Kindergeld aus Notgeld erhöhen will, weil der Lohn eben tatsächlich immer tiefer unter das Existenzminimum sinkt für viele, dann muss man wenigstens diesen Zusammenhang wiederherstellen und sagen, da soll eben das Kapital insgesamt dafür aufkommen, dass in individuellen Löhnen eben die Reproduktionskosten der wahren Arbeitskraft nicht enthalten sind. Aber das wird überhaupt nicht zum Thema gemacht. Und damit wird es eben letztlich im Mainstream der Subventionierung der Kapitalverwertung. Okay, jetzt komme ich zum Thema Eckregelsatz. Das kürze ich dann ein bisschen, weil das muss ich doch mal loswerden, weil über das Kindergeld gibt es viele Illusionen, dass das Kindergeld eine Sozialleistung wäre. Das Kindergeld ist letztlich für die meisten eine Lohnsubvention. Dieselben Probleme, die man beim Kinderregelsatz hat, bei den Kinderregelsätzen hat man natürlich auch beim Eckregelsatz, der reicht hinten und vorne nicht. Im Mittelpunkt der Diskussion stand die Preiserhöhung, dass eben die Preiserhöhung ja, durch die Regelsatzerhöhung aber überhaupt nicht erfasst werden. Der Regelsatz ist 2007 um 0,54% erhöht worden. Die Inflation ab 2005, also die Steigerung der Lebenshaltungskosten, beläuft sich auf etwa 5%. Das heißt, wir haben eine reale Senkung der Regelsätze. Das ist nichts Neues, das gab es schon seit 15 Jahren, dass die Regelsätze real gesenkt werden, sogar noch länger. Das ist politisch gewollt. Ich zitiere die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die eine erfrischende Deutlichkeit im Gegensatz zur Frankfurter Rundschau an den Tag legt, die man als aufgesprochene, schwammige Zeitung bezeichnen kann. Ich kann sie gar nicht mehr lesen. Die FAZ hat gesagt, politisch lässt sich eine solche versteckte Kürzung leichter durchsetzen. Genau das ist der Fall. Das sollte man den Leuten auch sagen, dass es eine absichtliche Konstruktion von SGB-II ist, dass eben die Lebenshaltungskosten nicht mehr berücksichtigt werden. Das ist gesetzlich gar nicht vorgesehen mit diesen Absichten. Gut, es gibt einige, die verlangen jetzt, dass die Regelsetzung der Inflationsrate erhöht werden, da bin ich auch dafür. Aber wenn ich das jetzt mal auf die Ernährung beziehen soll, im Eckregelsatz sind 3,81 € für Ernährung pro Tag enthalten. Wir haben von der Fahrschule, also Zuwachs, haben wir 200 Leute gefragt, 450 Leute, was sie meinen, was im Regelsatz für Ernährung enthalten sein sollte. Und der Durchschnitt war, dass die doppelte Menge, die doppelte Summe angenommen wurde. Und dann konfrontiert mit der Realität gab es also ziemliche Empörung, aber auch Verwunderung, dass sowas hat hier eben bedeutet. Meiner Meinung nach wird es gar nicht genug ausgenutzt, das hat hier konkret bedeutet. Es reicht überhaupt nicht zu sagen, Hartz IV muss weg, dann weiß man noch gar nicht, was Hartz IV ist. Man muss bis ins Detail klar machen, was Hartz IV konkret bedeutet. Und die Ernährung ist der größte Teil des Regelsatzes, nicht nur bei Erwachsenen, sondern auch bei Kindern. Also muss man überwiegend über die Ernährung sprechen. Wenn jetzt die Inflationsrate berücksichtigt würde, dann würde im Regelsatz 3,95 Euro enthalten sein, statt 3,81 Euro. Wenn man sich damit zufrieden geben will, dann soll man das machen. Dann soll man aber klar sagen, mit welchem Niveau man sich zufrieden gibt. Um sich gesund ernähren zu können, braucht ein Erwachsener ebenfalls mehr, als was vom Forschungsinstitut für Kinderernährung für menschliche Entwicklung überhaupt veranschlagt worden ist. Nur man braucht ungefähr ein Drittel mehr, als was im Regelsatz drin ist. Also müsste der Regelsatz allein aus diesen Gründen schon um etwa 60 Euro erhöht werden. Allein um die Möglichkeit einer gesunden Ernährung, die Möglichkeit, sage ich mit voller Absicht, die Möglichkeit einer gesunden Ernährung zu bieten. Was die Ernährung angeht, muss ich noch sagen, dass im Regelsatz 1987, ich habe das nachgesehen, weil wir tun ja schon seit vielen Jahren was, da gab es nämlich auch einen Leitfaden, da stand das drin. Im Regelsatz von 1987 waren für Nahrungsmittel und nicht alkoholische Getränke 3,87 Euro enthalten. Heute sind es 3,81 Euro. Das heißt, der Betrag ist gefallen. Wenn man die Inflationsrate nimmt, ist er um etwa 25% gesenkt worden. Solche Sachen spielen auch in der öffentlichen Diskussion über nicht die geringste Rolle. Diejenigen, die sich mit SGB-II beschäftigen, sind überwiegend Juristen und die interessieren sich aber überwiegend, wenn man mal zu 95% für solche Fragen aber auch überhaupt ist. Im Übrigen, zu meiner Person fällt mir dann noch ein, dass ich kein Jurist bin, war ein Riesenvorteil, weil sonst hätte ich diesen Leitfaden nicht geschrieben. Die Anteile für Ernährung im Regelsatz sind auch geringer als vor Einführung von Hartz IV. Da wird ja immer gesagt, der Hartz IV hat die Lage verbessert und es wird ja von der FAZ auch so behauptet, ja, wenn man das auf die Ernährung bezieht, sieht man das Gegenteil. Genauso niedrig sind andere Beträge, zum Beispiel für öffentliche Verkehrsmittel gibt es 3,29 Euro pro Woche. Also, da kann man auch sich nicht viel bewegen. Es gibt in verschiedenen Städten gibt es berechtigte Versuche, ein Sozialticket einzuführen und eben diese monatliche Summe von 40,11 Euro, die jetzt im Regelsatz drin ist, dass die als Eigenanteil für eine Monatskarte für Hartz-IV-Bezieher bzw. Sorten-Fachbezieher oder Rechte-Fachbezieher auch immer veranstaltet wird. In Dortmund ist es durchgekommen. In Dortmund wird bei einem Eigenanteil von 15 Euro wird ein Sozialticket jetzt bezahlt. Aber man sieht, die haben dafür 2 bis 3 Jahre gekämpft. Also ich finde da weil es war enorm Energie notwendig. Nur, klar, man muss auch auf kommunaler Ebene, muss man dieser Senkung der Regelsätze entgegenwirken. Nur, das ist halt nur in Dortmund jetzt so. Ja, und was ist in Frankfurt? In einer Stelle soll man jetzt in jeder Stadt das wieder zurückkämpfen, was vorher weggenommen wurde. Denn man muss eine allgemeine Erhöhung des Regelsatzes durchsetzen. Und wenn man solche Kämpfe führt, die völlig berechtigt sind, dann muss man sie mit diesen allgemeinen Zielen der Erhöhung des Eckregelsatzes verbinden. Ansonsten bleibt es Zwickler. Ich habe jetzt einige Zahlen genannt über die Summen, die Hartz IV bis jetzt offiziell zur Verfügung stehen. Ich rede hier nur von den offiziellen Zahlen, die aus der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe abgeleitet sind, die halt die Grundlage für die Bemessung der Regelsätze bietet. Das Geld steht aber gar nicht zur Verfügung. Das ist eine Sache, die wird auch in der Diskussion eigentlich fast überhaupt nicht vorgetragen, obwohl jeder, der von Hartz IV lebt, weiß, oder viele, die von Hartz IV leben, es gibt auch Lebenskünstler, die damit einigermaßen auskommen können. Aber in der Regel weiß man, dass diese Summe gerade mal so 3 Wochen ausreicht, um halbwegs über die Runde zu kommen und dass danach der große Mangel anfängt. Ich habe eine Untersuchung gemacht schon vor fast 20 Jahren. Damals schon hat Sozialhilfe 20 Tage im Monat gereicht. Das war auf der Basis von 200 Haushalten das Ergebnis. Heute würde es eher noch weniger sein. Solche Untersuchungen werden aber natürlich nicht gemacht, wenn man die Verhältnisse vertuschen will. Und keiner macht diese Untersuchungen heute. Diese Summe steht nicht zur Verfügung, weil es eine ganze Reihe von Ausgaben gibt, die einfach nicht anerkannt werden. Das können Unterkunftskosten sein. für 50% der Bedarfsgemeinschaften werden die Haltungskosten in tatsächlicher Höhe anerkannt, weil sie pauschaliert werden. Kontoführungsgebühren sind 5 bis 6 Euro. Im Regelsatz ist weniger als 1 Euro drin, da hat man schon mal 4 Euro weniger. Ich will nur ein Beispiel nennen, die Stromkosten, weil es aktuell ist. Vor Einführung von Hartz IV im Regelsatz von 1998 waren noch 26,31 Euro für Strom enthalten. Heute sind es nur noch 21,75 Euro. Das heißt, die Kosten für Strom sind, die Ausgaben für Strom sind gesunken. In diesem Zeitraum, ab 1998, sind aber die Strompreise um 30% gestiegen. Das heißt, nur die Anerkennung dieser einfachen Tatsache, weil um Strom kommt man ja leider nicht rum, würde bedeuten, dass 34 Euro im Regelsatz enthalten sein müssten. Es fehlen also 13 Euro. Und so gibt es eine Vielzahl von Kosten, die man ähnlich durchrechnen kann. Nehmen wir nur Verzehr außer Haus, wir sitzen in einem Café, die für Verzehr außer Haus sind weniger als 30 Cent pro Tag vorgesehen. Also Sie müssten hier, um einen Latte Macchiato zu trinken, müssten Sie eine ganze Woche ansparen, wenn Sie Hartz-IV-Empfänger wären. Der Eintritt sowieso ist nicht im Regelsatz enthalten, also man käme hier gar nicht rein. Ist jemand von Hartz-IV? Also allein im Regelsatz sind nicht die realen Kosten eines Kaffeebesuchs drin, sondern nur der reine Nahrungsmittelanteil des Latte Macchiato wäre drin, falls er überhaupt getrunken wird. Der reine Nahrungsmittelanteil wird auf ein Drittel der tatsächlichen Kosten geschätzt. Also wenn man für 2,50 Euro etwas trinkt, werden nur 80 Cent ungefähr anerkannt. Das bedeutet, man soll sich selber das kaufen und es zu Hause trinken. Ja, an dieser einfachen Tatsache, die auch mit der Sozialhilfe schon, das war ja immer schon so, da kann man sehen, dass Sozialhilfe oder Hartz IV Isolation bedeutet oder die bewusste Ausgrenzung von Menschen bedeutet. Wir sollen vereinzelt werden und sich eben gerade mal für sich, jeder für sich, über Wasser halten. Es gibt ja auch keine Möglichkeiten für Bewirtung. Früher gab es noch was für Bewirtung. Man soll selber gerade mal im Leben gehalten werden, aber dass man soziale Kontakte hat, dass man einladen sollte oder könnte, das ist überhaupt nicht im Regelsatz vorgesehen. Okay, dieses Niveau von Hartz IV ist meiner Meinung nach ziemlich elend. Die Frage ist, was man jetzt verlangen soll. Der Paritätische verlangt 420 Euro. Jetzt erhöht um die Inflationsrate sind es glaube ich 435 Euro. Ich finde das bemerkenswert, dass überhaupt eine Erhöhung des Regelsatzes von einem Wohlfahrtsverband verlangt wird. Das ist nicht üblich. Bei den großen Wohlfahrtsverbänden, die kümmern sich eher um die Wohlfahrt anderer. Diese Forderung vom Paritätischen, also die Forderung eines Wohlfahrtsverbandes, wird übernommen von der Linkspartei. Ich finde diese Forderung unzureichend, aus einem ganz einfachen Grunde. Sie hält sich an die Art und Weise, wie der Endregelsatz festgesetzt worden ist, also sie bewegt sich im Rahmen dieser Einkommens- und Verbrauchsstichprobe. Das bedeutet, dass die Grundlage in 2700 Haushalten besteht, die zur Hälfte aus Rentnerhaushalten besteht. 2700 Haushalte von Ein-Personen-Haushalten, die eben ein Durchschnittseinkommen von, also ohne Miete und Heizung, von etwa 500 Euro im Monat haben. Und deren Verbrauchsausgaben werden von der Bundesregierung eben runtergerechnet auf jetzt 347 Euro. Also es werden nicht alle Ausgaben dieser Bezugsgruppe als notwendig angesehen oder im Fachdeutsch als Regelsatz relevant angesehen. Das seien die Armutswissenschaftler, nette Leute. Diese ganze Grundlage schließt aus, dass die Ernährungsausgaben zu mehr als 100% anerkannt werden. Die Ernährungsausgaben, also 3,81 Euro pro Tag, gehen aber vollständig in den Regelsatz ein. Ja, vollständig, zu 100%. Und die Forderung von 435 Euro kann eben nur, sagen wir mal, die Regelsatzhöhe beeinflussen, indem sie sagt, okay, wir erkennen jetzt nicht 50%, sondern 80% oder 90% statt 75 oder irgendwas an, aber mehr als 100% kann man nicht anerkennen, wenn man diese Grundlage nicht verletzt. Nur mit Hartz IV ist Mangelernährung vorprogrammiert, weil eben die unteren Verbrauchergruppen sich schon mangelhaft ernähren. Also muss man dieses Korsett sprengen. Man kann doch nicht sagen, dieser Regelsatz ist jetzt armutsfest, wie es so behauptet wird vom Paritätischen, ja, das wäre ein fairer Regelsatz, wenn nach wie vor das Ernährungsniveau bei 3,81 Euro bleibt. Das geht doch nicht. Allein aus dieser Tatsache geht hervor, dass der Regelsatz um mindestens 60 Euro erhöht werden muss. Dazu kommt, dass eben die Bezugsgruppe überwiegend aus Rentnern besteht. Rentner haben bekanntlich einen niedrigeren Energiebedarf als unter 65-Jährige, beziehen sich mehr und mehr aus dem gesellschaftlichen Leben zurück, haben auch niedrigere Kommunikationskosten, wie die Fahrtkosten. Man kann jetzt alles an den Verbrauchsausgaben feststellen, wo sie weniger ausgeben als andere. Das ist aber die wichtigste Bezugsgruppe für den Regelsatz der Erwachsenen, aber auch für den Kinderregelsatz, weil deswegen kann man sagen, dass der Kinderregelsatz sich letztlich aus den Verbrauchsausgaben von Rentnern ableitet. Also wenn man hier ins Detail geht, gut, leider findet man auch die Medien nicht, die solche schönen Erkenntnisse veröffentlichen. Wir haben völlig kassierte, den Interessen des Kapitals unterbrochene Medien. Also weil dieser Eckregelsatz auf diese Art und Weise festgesetzt worden ist, kann man auch nicht für 420 oder 435 Euro eintreten. Ich trete für mindestens 500 Euro ein, aber nicht nur ich, Gott sei Dank, sondern auch ein relativ großer Teil von Erwerbslosen. Man schützt ja auch Widerstand innerhalb der Gewerkschaften, da die will ja auch nicht mehr verlangen als der Wohlfahrtsverband. Gut, ich komme jetzt zu der Frage, warum das heißt. Ich habe heute Morgen beim Frühstück gelesen, Michael Sommer sagt, Hartz IV hat einen Konstruktionsfehler und deswegen muss der Regelsatz erhöht werden. Man kann schon froh sein, dass der DGB überhaupt für eine Erhöhung des Eckregelsatzes eintritt, weil das macht er erst seit ungefähr einem Jahr. Vorher hat er es nicht für nötig gehalten. Vorher kannte er auch keinen gesetzlichen Mindestlohn, sondern hat es bekämpft, dass es gesetzliche Mindestlöhne gibt. Warum das alles? Das hängt mit dem Verhältnis an Hartz IV zum Lohn zusammen. Die Arbeitgeberverbände, also der Deutsche Industrie- und Handelskammertag, die Bundesverein der Deutschen Arbeitgeberverbände, verlangen eine Senkung des Eckregelsatzes um 25%. Das heißt, die wollen, dass die Mangelernährung stärker wird, die Isolation, die Ausgrenzung von Menschen zunimmt. Das werden wir in der Sachverständigenrat der Bundesregierung. Der Sinn in München tritt für die völlige Streichung des Eckregelsatzes ein, das heißt, der will Hunger und Elend wieder haben. Warum? Je niedriger die Regelsätze sind, je komplizierter es überhaupt ist, an die Leistungen ranzukommen, je weniger die Unterkunftskosten anerkannt werden, ist ja nur ein Ausschnitt aus dem ganzen Land, desto größer wird der Druck auf Menschen, Arbeit zu niedrigen, möglichst niedrigen Löhnen anzunehmen. Man bezeichnet das als Fehlanreiz, oder die Professoren und Politiker des Kapitals bezeichnen das als Fehlanreiz. Die gegenwärtige Höhe von Hartz IV gilt als Fehlanreiz. Nur hat man das für die bedauerliche Phänomen, dass es viele Leute gibt, die das nicht so sehen. Und deswegen konnte die Senkung des Regelsatzes, die eigentlich vom Kapital durchgesetzt werden sollte, mit Hilfe der SPD. Nur der Kenneth war dafür, der heute auch da sitzt, wo er immer schon hingehört hat, nämlich im Aufgetreten. Der wollte das, aber es war nicht möglich, eine Senkung des Regelsatzes durchzusetzen. Und man hat sich an Kindern üblich gehalten. Ja, an Schulkindern, da hat man das. Das waren die einzigen Gruppen, an denen man den Regelsatz absolut gesenkt hat. Bei den Erwachsenen hat man es nicht gewagt. Das bedeutet nicht, dass es nicht so weit, dass diese Bestrebungen nicht mehr existieren. Sie äußern sich aber heute eher defensiv. Das heißt, es soll keine reale Erhöhung des Eckregelsatzes geben. Also sie äußern sich im Widerstand gegen notwendige Erhöhungen. Und sie äußert sich auch im Widerstand dagegen, dass die Kürzungen bei Kindern zurückgenommen werden. Das liegt nicht im Interesse des Kapitals. Die übliche Rechnung ist, eine vierköpfige Familie hat einen Bedarf von so und so viel Euro. Der Lohn eines Beschäftigten, einer Servicekraft in der Gastronomie liegt zum Beispiel darunter. Ja, so ist die normale Begründung vom Institut der deutschen Wirtschaft. Und weil das so ist, deswegen müssten die Regelsätze gesenkt werden, weil die sagen dann, da hat überhaupt keiner mehr Bock zu arbeiten. Also wenn die Leistung höher ist als der Lohn, hat keiner mehr Bock zu arbeiten und so weiter. Und deswegen müssen wir dringend die Leistung streichen, um die Arbeitsmotivation zu erhöhen. Das ist die offizielle Argumentation. Und in dem Rahmen bewegt sich die Senkung der Kinderregelsätze. Aber die Leute sprechen es nicht offen aus. Sie sagen nicht, wir wollten die Regelsätze der Kinder senken. Ja? Leider haben wir es nicht geschafft, auch die Regelsätze der Eltern zu senken. Ja, weil wir eben denken, dass wir sonst ansonsten auf der VOL liegen würden. So reden wir ja nicht, so würden sie aber reden, wenn sie so reden würden. Man muss ja praktisch aus dem ganzen Müll, der da gesprochen wird, Da muss man ja die tatsächlichen Interessen muss man erstmal offenlegen. Nur wenn man die offenlegt, kann man eben auch eine Front aufbauen, die sich dagegen richtet. Wenn man diesen Müll akzeptiert, ja, und nicht übernimmt, was ja leider auch oft geschieht, ja, dann ist man gar nicht in der Lage, sich angemessen zu wehren. Okay, und damit höre ich jetzt auf.